Zwei Sprüche nur sind es, die wir heute in der Lesung hören. Sie sind sehr dicht. Es lohnt sich, gut hinzuhören und sie gründlich zu kauen. Es geht darum, wie wir freundschaftlich miteinander umgehen. Wir hören die beiden Sprüche aus Kapitel 27 ein erstes Mal.
Besser offener Tadel oder Zurechtweisung als Liebe, die sich nicht zeigt. Treu gemeint sind die Schläge eines Freundes, doch trügerisch die Küsse eines Feindes.
So sollen Freunde, Eheleute, Familien, Nächste miteinander umgehen.
Besser offener Tadel oder Zurechtweisung als Liebe, die sich nicht zeigt.
Wirklich? Lieber getadelt werden? Lieber Kritik einstecken? Lieber den Finger in der Wunde spüren? Was wäre die Alternative? Dass man über meine Fehler hinwegsieht. Dass man so tut, als alles gut wäre. Dass man mich schönredet. Das wäre die Liebe, die sich nicht zeigt. Der zweite Spruch verstärkt den ersten. Er sagt es noch deutlicher, noch krasser, noch heftiger.
Treu gemeint sind die Schläge eines Freundes, doch trügerisch die Küsse eines Feindes.
Das Überraschende ist die Zusammenstellung der Worte. Wir würden erwarten, dass die Feinde uns schlagen und die Freunde uns küssen. Und das wird jetzt umgedreht. Hier passiert das Gegenteil. Das ist verwirrend. Es lockt uns aus unserer gewohnten Denke. Gibt es das denn, dass Freunde uns schlagen? Dass sie uns nicht in Schmus bringen? Dass sie uns widersprechen? Uns auf einen anderen Weg bringen möchten? Sind das Freunde? Und die meinen es dabei treu? Dass es gerade ihre Liebe ist, die sie zu unseren Kritikern macht? Der Spruch will uns tatsächlich ins Nachdenken bringen. Schaut mal in eurem Leben. Habt ihr so Erfahrungen, wo eure Freunde euch getadelt haben, weil sie euch lieben? Und was hat das mit euch gemacht? Wir überlegen kurz in der Stille. Habt ihr so Erfahrungen, wo eure Freunde euch getadelt haben, weil sie euch lieben? Und was hat das mit euch gemacht?
Besser offener Tadel, offene Zurechtweisung als Liebe, die sich nicht zeigt.
Es gab einen Kannibalenstamm, der seine Feinde geküsst hat, indem er sie einlud, gastfreundlich zu ihnen war, ihnen feines Essen gegeben hat und als dann so richtig Fleisch im Knochen war, haben sie sie gekocht und gegessen. Das wäre ein schillerndes Beispiel für ein trügerisches Küssen. In abgemilderter Form gibt es das auch in unserer Kultur. In Wirtschaft, in Politik, in Beziehungen, überall, wo verhandelt wird, können wir Menschen antreffen, die freundlich tun, aber es nicht sind. Der Spruch will uns ins Nachdenken bringen. Schaut mal in eurem Leben. Habt ihr so Erfahrungen, wo ihr euch bezirzen ließt, wo ihr trügerische Küsse erhalten habt, wo sich Menschen eure Freundschaft erschlichen haben, ohne wirklich Freunde zu sein?
Treu gemeint sind die Schläge eines Freundes, doch trügerisch die Küsse eines Feindes.
Werdet ihr lieber von Freunden oder von Feinden kritisiert? Werdet ihr lieber von Freunden oder von Feinden umarmt? In Freundschaften sind wir einfach besser aufgehoben, besser umarmt, besser kritisiert. Übt euch darin, Freunde zu sein, indem ihr eure Liebe zeigt. Liebe Gemeinde, in der Gemeindeferienwoche im Juli hatten wir gemeinsam ein Thema bewegt, dass es wert ist, noch ein bisschen dran zu bleiben und dass es wert ist, dass auch diejenigen, die nicht dabei waren, mit einbezogen werden. Wir waren darüber im Gespräch, wie wir und Menschen im Allgemeinen gemeinsam unterwegs sein können, im Frieden und in Liebe verbunden sein können, auch wenn wir verschiedene Werte haben. Worin müssen wir uns einig werden? Was kann man akzeptieren? Und wo ist die Grenze überschritten? Wo geht es nicht mehr? Damit haben wir schon gesagt, und das ist keine Spitzfindigkeit, dass man nicht in allem einer Meinung sein muss, um verbunden zu bleiben. Wir müssen also nicht an allen Fronten kämpfen. Wir müssen uns nicht in der Rechthaberei üben und kämpfen. Ich muss euch nicht meinen Vegetarismus um die Ohren schlagen. Und ihr müsst mich nicht für Rosamunde Pilcher-Filme gewinnen oder was auch immer. Da gibt es so vieles, das wir gut finden können, ohne dass alle anderen da auch mitmachen müssen, oder? Ganz, ganz vieles. Wir müssen nicht im Gleichschritt marschieren. Yes. Diese Grundhaltung entlastet uns enorm. Denn so können wir offen und ehrlich sein. Wir dürfen unsere Meinung sagen. Wir können uns selber bleiben. Das ist das Beispiel für gute Gemeinschaft, wenn ich selber mich bleiben darf. Gerade auch in meiner eigenen Art und Ansicht. Und wir könnten einander echte Gegenüber sein, die sich nicht nur tolerieren, die sich nicht nur zähneknirschend aushalten, sondern zugewandt bleiben, freundschaftlich bleiben. Wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Das können wir in vielen Fällen fröhlich verkünden. Fröhlich, weil es uns nicht trennt, weil es uns nicht zu Feinden macht, wenn wir in dem einen oder anderen Punkt nicht einig sind. Unsere Meinungen sind sich nicht einig, wir aber schon. Das ist ein Unterschied. So viel zur gut gemeinten Theorie. Jetzt ein konkretes, sehr eindrückliches Beispiel. Ich drehe die Zeit fast 300 Jahre zurück. Damals, am 27. April 1739. Da versammelt sich eine unüberschaubare Menschenmenge. Wir befinden uns in London. Es hat sich herumgesprochen, George Whitefield wird predigen. Aber nicht in einer Kirche, denn da hätte man nicht mehr Platz, da kamen 10.000 Leute. Whitefield war einer der ersten, die im Freien predigten aus der Not, dass er zu viele Leute hatte. Davon träume ich noch. 1740 reiste er ein Jahr lang durch Nordamerika. Er legte dabei täglich rund 40 Kilometer zurück, ohne Zug, ohne Auto, jeden Tag 40 Kilometer, ein Jahr lang. Und er predigte über 350 Mal in Nordamerika, fast jeden Tag. In Boston hörten ihm 25.000 Personen zu, in Philadelphia 12.000 und in New York City, damals noch nicht so groß, 8.000. Es ist die Zeit, die später Great Awakening genannt wird, große Erweckung. Er war aber nicht der einzige Prediger mit solch einer beachtlichen Wirkung und Reichweite. Ein anderer Mann, der da auch so wirkte, hieß John Wesley. Die Methodisten kennen ihn. Sie waren Weggefährten, Mitstreiter für die eine Sache, die ihnen so heilig war, für den einen Herrn, bis es zum Bruch kam. Der Auslöser war eine Meinungsverschiedenheit. Sie wurden sich nicht einig über die Frage, ob wir Menschen Gott ablehnen können. Können wir das? Oder umgekehrt, ob wir auch etwas tun müssen, um Gott zu gefallen. Wenn Gott Ja zu uns sagt, das war die Meinung von Whitfield, müssen wir dann auch noch ein Ja sagen. Genügt das Ja Gottes nicht? Er ist doch sicher stärker als wir. Wesley war anderer Meinung. Na, das braucht schon auch noch ein Ja von uns. Sind das spannende Fragen? Ja, spannend schon, aber lohnt es sich darüber zu streiten, sich darüber in die Haare zu geraten, getrennte Wege zu gehen? Nun, Whitfield und Wesley gingen getrennte Wege. Noch mehr, der Riss ging sogar so weit, dass sie anfingen, gegeneinander zu arbeiten, gegeneinander zu predigen. John Wesley ritt durch Bristol, die Stadt, in der Whitfields Wirken begann, um dort die Irrlehre von Whitfield auszutreiben. Als George Whitfield 1741 nach seiner Amerikareise zurückkam nach London, mied er John Wesley. Er hatte davon gehört und predigte gegen ihn. Sowohl John als auch George hielten ihre theologische Position für so wichtig, dass sie meinten, nicht nachgeben zu können. Aber keiner von beiden hatte Ruhe im Herzen. Hier fängt jetzt eine Wende an. Sie wurden nicht ruhig in ihrem Herzen. Und so fingen sie an, einander Briefe zu schreiben. Nach über einem Jahr trafen sie sich und nach einem dreijährigen Zerwürfnis legten sie ihren Disput bei. Sie schlossen wieder eine brüderliche Gemeinschaft. Wohlgemerkt, beide hielten fest an den eigenen theologischen Überzeugungen, aber sie wurden sich einig im Geiste. In der Liebe und in der gegenseitigen Achtung. Sie arbeiteten nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander, mit der Meinungsverschiedenheit. 30 Jahre später, als Whitfield starb, schrieb Wesley einen Nachruf voller Wertschätzung. In diesem Schreiben bezeichnete er ihre grundsätzlichen Differenzen als «small stuff», Kleinigkeiten. Also was vorher so riesig war, dass sie sich getrennt hat, diese Wand, wurde ganz klein. Es gab sie noch, diese Wand. Aber es war ihre Entscheidung, die Mauer nicht so hoch wachsen zu lassen. Sie überwanden den Graben, der sich zwischen ihnen auftat, mit einem Prinzip, das heute in der Politik, in diplomatischen Bemühungen gerne eingesetzt wird. Wesley hat es damals wohl zum ersten Mal in diesem Nachruf formuliert: We agree to disagree. Das ist eine christliche Erfindung. Anerkennen, dass man halt in diesem Punkt nicht einig ist, um doch verbunden zu bleiben. Weil es wichtiger ist, verbunden zu bleiben. Weil wir einfach nicht zu Feinden werden wollen. Weil ein aufwendiger, anstrengender, umkämpfter Friede immer besser ist als ein Krieg. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Die Grundhaltung, andere Meinungen auszuhalten, ist erst der Anfang. Das ist erst der Türöffner für eine engagierte Beziehung zweier echter Gegenüber. Diese Grundhaltung eröffnet uns einen angstfreien Raum, in dem wir uns einzubringen wagen. Ich wage es, mich zu äußern. Das, was in mir ist und denkt und meint und fühlt, auch nach außen zu tragen. Es gibt einen Raum, der das aushält, den ihr mir anbietet. Nicht mit dem Anspruch der absoluten Wahrheit, so jetzt sage ich es euch, sondern als Angebot meiner Wahrheit aufgrund meiner Perspektive, aufgrund meiner Lebenserfahrung, aufgrund meiner biblischen Erkenntnisse. Und unser kurzer Bibelvers von heute meint, Freunde machen das so. Sie bieten sich gegenseitig an, auch dort, wo sie nicht ein Herz und eine Seele sind. Es ist eigentlich gar kein Problem, sich nicht einig zu sein. Ein großes Problem hingegen ist es, sich nicht mehr anzubieten als Gegenüber, die Liebe nicht mehr zu zeigen. Ja, der Bibelvers ruft uns ziemlich plastisch und eindringlich auf, einander Sparringpartner zu sein. Besser offener Tadel als Liebe, die sich nicht zeigt. Treu gemeint sind die Schläge eines Freundes. Ein Sparringpartner kämpft mit dir, ja, aber nicht um dich zu vernichten, sondern um dich zu verbessern. Liebe Gemeinde, die Bibel lässt uns hier nicht zur Ruhe kommen. Sie will uns lebendiger halten in unseren Beziehungen. Sie ermutigt uns, einander echte Gegenüber zu sein, die ihre Liebe zeigen, die sich nicht irritieren lassen von Widersprüchen. Sie provoziert uns, immer wieder nach dem gemeinsamen Boden zu suchen, auf dem auch mal gekämpft werden darf, wo es auch mal unentschieden ausgehen darf. Kein Problem. Ein gemeinsamer Boden ist leicht zu finden, und zwar für alle Menschen. Wir kommen alle aus der gleichen Fabrik. Die Kraft, die hinter der ganzen Schöpfung steht, wollte auch dich hier auf dieser Erde. Und alle anderen Menschen auch. Alles, was lebt, kommt aus der gleichen Hand. Als Christen können wir noch etwas mehr sagen. Im Namen Jesu nennen wir diese Kraft, die hinter uns allen steht, Vater im Himmel. Wir sind eine Familie. Ob es uns passt oder nicht, ob uns die Geschwister passen oder nicht, wir sind verbunden durch unseren Vater im Himmel. Wir sind keine Feinde. Wir sind Sparringpartner und Partnerinnen. Nicht unsere Meinungen müssen uns verbinden, sondern unsere Liebe. Darum werden wir zur Liebe aufgefordert, nicht zum Recht haben. Und wenn ihr jetzt nicht einverstanden seid mit mir, könnt ihr mir bei Gelegenheit und in Liebe eure Meinung geigen. Ich wage es, hier vorne frei zu reden, weil ich darauf vertraue, dass ihr mich nicht ins Leere laufen lässt, dass ihr mir auch widersprecht, wenn es euch sticht, dass ihr mir in Liebe begegnet und entgegnet. In diesem Raum, ich mache noch einen Satz, dann kannst du telefonieren. In diesem Raum des Vertrauens üben wir uns in der Liebe, die uns geboten ist. Schade, der letzte Satz ist mir immer der wichtigste, ich sage nochmal. In diesem Raum des Vertrauens, in unseren Beziehungen, üben wir uns in der Liebe, die uns geboten ist. Amen.